بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. هذا السوق بث الله دمهان دفلتن und Allah Segen teilt dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußschaften treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommt, wird noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Alhamdulillah, ich bedanke mich, liebe Geschwister, für eure Einladung erst einmal und für euer zahlreiches Erscheinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen und so, dass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind, und dass er uns unsere Sünden vergibt, auf das uns eben auch am Ende der Sitzung gesagt wird: Steht auf, euch ist vergeben worden. Denn das ist der einzige Grund, warum wir uns eigentlich hier treffen, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erlangen wollen und seine Vergebung haben wollen, und dass er uns unsere Sünden verdeckt und uns nicht bloßstellt am jüngsten Tag. Liebe Geschwister, ich möchte heute über ein paar verschiedene Themen sprechen, die Imam al-Baghdadi rahimahullah ta'ala erwähnt hat und gesprochen hat. Und er hat schon damals in seiner Zeit sich darüber beschwert, wie die Menschen oder hat sich darüber, besser gesagt, geäußert, wie man sich als Talib ilm zu verhalten hat. Das heißt, jemand, ein Islamstudent, sage ich mal einfach, jemand, der religiöses, nach religiösem Wissen strebt, auf was er zu achten hat. Und da gibt es verschiedene Aspekte, und da möchte ich einige davon heute anschneiden. Und der erste Aspekt ist, liebe Geschwister, das ist ein Aspekt, ich glaube, wenn ich so spreche, dann wird es lauter, ne? Dann mache ich das mal einfach so in die Hand, vielleicht geht das auch so. Der erste Aspekt, liebe Geschwister, ist einer, der, über den kann man nicht genug sprechen. Und das ist ein Thema, von dem das niemals langweilig wird. Warum? Weil dieses Thema, an das muss man immer wieder erinnert werden, bevor man irgendetwas macht. Sogar während man eine Sache macht, muss man immer wieder daran erinnert werden und aufpassen, dass man immer auf diese Sache achtet. Und sie ist die wertvollste überhaupt. Ohne sie geht es nicht. Ohne sie wird Allah subhanahu wa ta'ala keine Tat annehmen. Ohne sie sind es nur in unserem Gebet Bewegungen. Ohne sie ist die Tat, die wir machen, absolut wertlos. Und das ist, liebe Geschwister, die Absicht. Die Absicht ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden, das, was wir tun, dass wir das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Denn unsere Herzen sind so, die brauchen immer diese Erinnerung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und einer der Hadithe, die uns daran erinnern sollen, wie wichtig es ist, eine korrekte Absicht zu haben, und damit meine ich den Ikhlas, dass man etwas tut nur für Allah subhanahu wa ta'ala und niemand anderes teilhaben lässt an dieser Absicht, ist der Hadith von Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Am Tag der Auferstehung wird niemand den Platz verlassen, bis er nicht folgende Fragen beantwortet hat. Und die erste Frage ist: Er wird über seine Zeit gefragt werden, worin er sie investiert hat. Seine Lebenszeit. Jeder von uns lebt durchschnittlich 60 bis 70 Jahre. Und diese Zeit, du musst Rechenschaft ablegen für das, was du in dieser Zeit gemacht hast. Ebenso das Wissen, was man erworben hat. Was hat man mit diesem Wissen angefangen? Hat man es in die Tat umgesetzt? Hat man es anderen Leuten weitergegeben? Oder hat man es nur für sich selbst behalten? Oder hat man sogar vielleicht diesem eigenen Wissen, was man hat, zuwidergehandelt? Und die nächste Sache ist das Vermögen, das Geld, was man erworben hat. Erstens wird gefragt werden: Woher hast du dieses Geld erworben? Zweitens wird gefragt werden: Worin hast du dieses Geld investiert? Wofür hast du es ausgegeben? Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die armen Menschen am jüngsten Tag oder am Tag der Auferstehung vor den reichen Menschen das Paradies betreten werden. Sie werden das Paradies einen halben Tag bevor den reichen Menschen betritt. Und ihr wisst, ein halber Tag sind 500 Jahre. Weil ein Tag bei Allah sind wie 1000 Jahre. Das heißt, 500 Jahre werden die armen Menschen den Reichen zuvorkommen, ins Paradies zuerst eingehen dürfen. Und eine der Begründungen, die bei den Gelehrten erwähnt worden ist, ist ja gerade, dass der Reiche, der hat mehr Geld gehabt. Also braucht auch mehr Zeit, um sich zu rechtfertigen, was er gehabt hat. Jemand, der 10 Euro hat, muss sich für 10 Euro rechtfertigen. Jemand, der 1 Milliarde hatte, muss sich für 1 Milliarde rechtfertigen und das wird dementsprechend länger dauern. Und deswegen dauert die Rechenschaft, dauert das Gericht für ihn oder die Rechenschaft abzulegen für ihn länger und deswegen geht er auch später ins Paradies. Und ebenso der eigene Körper, den man von Allah subhanahu wa ta'ala als Geschenk bekommen hat, denn niemand von uns hat etwas erarbeitet an diesem Körper. Niemand von uns hat die Augen bekommen, weil er irgendwas Großartiges geleistet hat. Niemand von uns hat ein angenehmes Aussehen bekommen, das andere Menschen nicht abschreckt und dafür hat er irgendwas getan. Niemand. Jeder von uns hat das als ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und Allah will nur, dass du dankbar bist für das, was du bekommen hast. Deswegen wirst du gefragt werden, wie es heißt im Hadith wortwörtlich, man wird nach seinem Körper gefragt werden, wofür man es vergeudet hat, wofür man ihn vergeudet hat, verschwendet hat. Denn er wurde erschaffen, um sich niederzuwerfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man seinen Körper sozusagen vergeudet, wie man sein eigenes Geld vergeudet. Dieser Hadith ist überliefert bei At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala und er sagt, der Hadith ist Hassan Sahih. Liebe Geschwister, der zweite Aspekt ist, den ich heute ansprechen möchte, ist, dass man das, was man gelernt hat, in die Tat umsetzen muss. Und wenn man das nicht macht, dann hat man eigentlich von seinem Wissen nicht viel profitiert. Und es gibt verschiedene Extremisten unter den Menschen. Die einen Extremisten sind diejenigen, die versuchen, für Allah subhanahu wa ta'ala zu leben, haben allerdings kein Wissen. Ja? Deswegen ist die Absicht ist zwar da, aber das Wissen fehlt und deswegen können sie nicht das, was sie eigentlich machen wollen, richtig umsetzen. Und die zweiten Extremisten sind diejenigen, die nur nach Wissen streben, aber nicht die Zeit finden, das Wissen umzusetzen. Deswegen gab es mal einen unter den Hadith-Überlieferern, der unter seinen Zeitgenossen auch einer war, der viele Hadithe überliefert hat und aufgeschrieben hat und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er damit aufgehört. Und hat sich mit dem begnügt, was er aufgeschrieben hat. Ihr wisst, die Leute sind damals gereist von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, um zu hören, was die Leute zu erzählen haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben das aufgeschrieben. Irgendwann hat er damit aufgehört, rumzureisen und aufzuschreiben. Da hat er ihn gefragt, was ist los mit dir, warum hörst du damit auf? Er sagte, hat dann ihn als Gegenargument gebracht, hat zu ihm gesagt, wann wird jemand, der immer wieder ein Stück Brot in die Hand bekommt und dieses Stück Brot hinter seinen Rücken wirft, wann wird er satt werden? Bekommst du immer was? Immer wieder, bevor du isst es nicht und schmeißt es eigentlich hinter deinen Rücken wieder zurück. Und gemeint ist hier eine Person, die immer wieder mehr was Neues lernt und studiert und noch mehr Hadith lernt und noch mehr Ayat aus dem Koran auswendig lernt. Aber er schiebt das Handeln gemäß dem, was er gelernt hat, immer mehr hinaus in die Zukunft. Und das ist das Problem. Und deswegen kann es sein, dass der Shaitan einen dazu verführt, dass man sein Leben lang nur lernen will und dann irgendwann ereilt einen der Tod und man hat nicht das umgesetzt, was man eigentlich hätte machen müssen. Und der Shaitan kommt dann von dieser Seite, das heißt von dieser Tür. Er macht dir das sogar schmackhaft, das Wissen. Du liebst es zu lernen, du liebst es bei Gelehrten zu sitzen, du liebst es Unterrichte zu hören, du liebst es Bücher zu lesen, alles so weiter und so fort. Aber warum? Weil der Shaitan will, dass du noch mehr weitermachst. Hauptsache, du rufst die Menschen nicht dazu auf und Hauptsache, du sagst immer weiter, ich muss weiterlernen, bis eben es irgendwann mal zu spät ist. Und deswegen ist das Schwierigste an der ganzen Sache, ist es einen Mittelweg zu finden. Sodass, wenn man etwas gelernt hat, zum Beispiel wenn du Koran lesen gelernt hast, dann bringst du eben den Leuten das bei, in dem Rahmen, was du gelernt hast und gehst nicht über diesen Rahmen hinaus. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts, er berichtet über seinen Isnad bis einem Mann namens Matar ibn Tahman al-Warraq, rahimahullah ta'ala. Er sagte folgendes: Nimm vom Wissen, solange es dir nutzt. Allah wird nämlich durch Wissen nur Nutzen schenken, wenn man etwas weiß und danach handelt. Er schenkt keinen Nutzen, wenn man etwas weiß und nicht danach handelt. Aber der entscheidende Satz, warum ich dieses Zitat euch vorgelesen habe, ist: Nimm vom Wissen, solange es dir nutzt. Also daraus versteht man, es gibt manchmal Wissen, das dir schaden kann. Das soll man so darunter verstehen. Ja? Gemeint ist, liebe Geschwister, wenn du lernst und lernst und lernst, aber nicht nachdem du lernst ein Kilo Wissen und du setzt das nicht um und du machst noch ein zweites Kilo, dann ist das irgendwann mal ein Argument gegen dich. Aber wenn du dich mit dem begnügst, was du weißt, und das umsetzt und parallel versuchst mehr zu lernen, mit der Absicht es umzusetzen, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dich belohnen für das, was du gemacht hast. Wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass man das rechte Maß findet. Das soll kein Aufruf sein, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr jetzt Wissen lernen, weil wir wissen schon genug. Nein, das ist nicht damit gemeint. So gemeint ist, dass man immer die Absicht hat, das umzusetzen, was man gelernt hat. Ebenso berichtet er, rahimahullah ta'ala al-Baghdadi, sein Isnad bis Abu Darda radiallahu anhu arda. Er sagte demnach folgendes: Wer nach einem Zehntel dessen handelt, was er weiß, dem lehrt Allah das, was er nicht weiß. Wer nach einem Zehntel dessen handelt, was er weiß, dem lehrt Allah das, was er nicht weiß. Und deswegen muss man sich mal die Frage stellen, wenn man also nicht vorankommt in seiner Religion, ob man dann wirklich dieses Zehntel wenigstens erfüllt. Ja. Weil Alhamdulillah hat er nicht hier gesagt die Hälfte oder drei Viertel oder sowas, aber dann wären wir alle draußen. Mal guck mal, wenn jemand zum Beispiel den Koran auswendig lernt. Das würde ja bedeuten, er kommt nur voran, wenn er irgendwie alles umsetzt. Ja. Das kann nur ein Prophet alles umsetzen, auf die beste Art und Weise. Ja. Wir sind eben mangelhaft. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, der berühmte Gelehrte und malikitische Gelehrte, berichtet ebenfalls über Abu Darda radiallahu anhu, dass er folgendes gesagt hat: Du wirst nicht gottesfürchtig sein, bis du nicht gelehrt bist. Und Wissen wird dich nicht gut aussehen lassen, bis du danach handelst. Du wirst nicht gottesfürchtig sein, bis du nicht gelehrt bist. Also wissen wir, man kann nicht gottesfürchtig sein, ohne Wissen zu haben. Geht nicht. Und weil du, was heißt denn Taqwa haben? Taqwa haben bedeutet, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala das Zorn schützt. Ja. Und wie willst du das machen, wenn du nicht weißt, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut? Wie willst du das wissen, was ihn zornig macht, wenn du das nicht weißt, was es ist? Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran ganz klar: Nur diejenigen fürchten Allah, die gelehrt sind. Oder anders auch, nur die Gelehrten sind diejenigen, die Allah wirklich fürchten. Und Wissen wird dich nicht gut aussehen lassen, bis du danach handelst. Was haltet ihr von jemandem, der viel Wissen hat, allerdings nicht das umsetzt, was er eigentlich weiß? Das lässt ihn alt aussehen, lässt ihn im schlimmsten Fall sogar als Heuchler aussehen, und deswegen macht ihn das, also verschönert, schmückt ihn das überhaupt in keinster Weise. Liebe Geschwister, wir alle wissen etwas, und das wenige Wissen, was wir haben, gilt es, um die Tat umzusetzen. Und da meine ich besonders die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir die Menschen auf beste Art und Weise in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, zu Allah einladen. Und diese Da'wah, liebe Geschwister, die muss nicht stattfinden, indem du in einer Halle einen Vortrag hältst vor 1000 Leuten oder noch mehr, sondern die Da'wah, liebe Geschwister, die kann auf verschiedenste Art und Weisen stattfinden, das wisst ihr alle, da rede ich nichts Neues. Und eine der besten Formen der Da'wah ist zweifellos, wenn nicht vielleicht die beste überhaupt, dass man es eben mit gutem Charakter vorlebt. Denn es gibt viele Leute, die durch ihre Art abschreckend wirken, sodass eigentlich man kein Interesse für den Islam entwickeln kann, wenn manche Geschwister sich auf die und die Art Weise verhalten. Und die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Spaß, sondern es ist eine Verpflichtung, die wir auf die eine oder andere Art und Weise umsetzen müssen. Denn, liebe Geschwister, wenn ihr wisst und davon überzeugt seid und glaubt, dass es nach dem Tod genau zwei Auswege gibt, oder zwei Wege gibt, eine ist Jahannam, möge Allah uns davor bewahren und euch, und der andere Weg ist Al-Jannah, möge Allah uns zu Paradiesbewohnern machen, dann, wenn du das weißt und davon überzeugt bist und dein Herz davon wirklich überzeugt ist von der Sache, dann musst du dich bewegen und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten davor. Denn es hat ein Imam einer Moschee mir mal gesagt, als er wusste, dass ich nach Deutschland gehe, da hat er zu mir gesagt, sag mal, wenn du jetzt in Deutschland die Leute triffst, dann mach so viel Da'wah, wie du kannst. Und versuch, er hat aber so aus, hat gesagt, versuch so viele Menschen, wie du kannst, vor der Hölle zu retten. Und diese Sichtweise, wenn man diese Sichtweise hat, dass man sieht, die Leute, die rennen oder ja, direkt ins Feuer rein. Und du siehst das, weil du bist davon überzeugt. Oder hast du Zweifel? Du hast keine Zweifel. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass dieser Mensch, der vor dir steht, wie auch immer er heißt, wenn er so weitermacht, wie er jetzt ist, er wird nach dem Tod zweifellos in die Hölle gehen. Zweifellos. Es gibt nur Islam oder Kufr. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also warum bewegst du dich dann nicht und versuchst ihn davor zu retten? Was meint ihr, wie dankbar er dir sein wird, wenn du ihn davor gerettet hast? Hauptsache, rette dich erstmal selbst, wenigstens indem du ihm Da'wah machst, damit er keine Entschuldigung vor dir hat am jüngsten Tag. Damit er nicht sagen kann, warum hast du mir nicht den Islam beigebracht? Warum hast du mir nicht erzählt vom Islam? Was meint ihr, viele Menschen es da draußen gibt, denen man eigentlich nur was sagen muss? Muss denen eigentlich nur sagen, wisst ihr was, ich bin Muslim. Und meine Religion ist so und so und La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Und man erklärt ihnen das in einfachen Worten und sie akzeptieren das schon. Von 80 Millionen, wenn wir nur in Deutschland uns bewegen, was meint ihr, viele Menschen, nur weil man, wenn man ihnen sagen würde, La ilaha illallah, es einfach akzeptieren würden. Von ihrer Fitra her, weil sie eben noch nicht irregeleitet sind in dieser Hinsicht. Ja? Das heißt, sie können das einfach akzeptieren. Das sind die ersten Menschen, die wir versuchen müssen, zum Islam einzuladen. Bedingung ist aber dafür ein gutes Benehmen. Denn sonst kann man mehr kaputt machen, als man eigentlich aufbauen sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wahrlich, Allah Ta'ala liebt die guten Manieren und verabscheut die Schlechten. Allah Ta'ala liebt die guten Manieren und verabscheut die Schlechten. Dieser Hadith ist unter anderem überliefert worden in Al-Mustadrak al-Hakim rahimahullah Ta'ala. Und ebenso kennt ihr die Überlieferung des Propheten, ihr alle kennt sie, indem er sagte, ich bin nur entsandt worden, um die besten Manieren zu perfektionieren. Ich bin nur geschickt worden, um die höchsten Manieren zu perfektionieren, zu vervollkommen. Das heißt also, dass auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, gab es gute Manieren. Zweifellos gab es unter den Arabern damals gute Manieren und die hat der Islam nicht abgeschafft. Und deswegen ist es kein Vergehen, wenn man in einer Gesellschaft gute Sitten hat, dass man sie weiter beibehält, weil sie einfach vom Islam sowieso bestätigt werden. Ja? Und so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht, außer dass er die schlechten Manieren, die hatte eben beseitigt und versucht vollkommen aus dem Weg zu räumen. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berichtet bis Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri ist einer der Generationen nach den Tabi'in. Generation, ihr habt erst die Sahaba, dann die Tabi'un, dann die danach. Ja. Und er ist gestorben im Jahr 161. Er sagte folgendes: Schmückt die Hadithe durch euch selbst und schmückt euch nicht mit den Hadithen. Schmückt die Hadithe durch euch selbst und schmückt euch nicht mit den Hadithen. Vielleicht, wenn wir den zweiten Teil des Hadithes anschauen, wird erstmal klarer, was gemeint ist. Schmückt euch nicht mit den Hadithen. Ja, das ist ein Problem, das wir viele heutzutage haben. Und das ist eine Tatsache, dass es sehr einfach ist, dass man sich dem Islam zuschreibt. Und es ist sehr einfach ist, dass man sich einer bestimmten Gruppe innerhalb des Islams zuschreibt und sagt, ich gehöre zur Gruppe so und so und ist stolz darauf. Aber man hat sich dann mit dieser Gruppe geschmückt. Genauso wie jemand sagen würde, ja, ich komme aus dem Land so und so. Ihr wisst zum Beispiel, heutzutage, wenn jemand trifft und der sagt, und du fragst ihn, woher bist du, dann sagt er, ich bin aus Mekka. Ja? Dann sagt er, Mashallah, freut man sich, dass er aus Mekka ist, weil das ist die Mutter der Städte und das ist die Hauptstadt des Islam und dort ist der für die Muslime heiligste Ort überhaupt, den man sich vorstellen kann. Ja? Aber das ist schön und gut. Aber er hat sich jetzt geschmückt mit dem, woher er eigentlich kommt. Ja? Oder eine Person, woher kommst du von welchem Person stammst du ab? Er sagt, ich stamme ab, zum Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er schmückt sich jetzt dadurch, aber entscheidend ist natürlich der Iman. Das andere ist alles zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig. Und auch hier sagt der Imam al-Thawri, rahimahullah ta'ala, schmückt euch nicht mit den Hadithen. Er hat das in Bezug auf Hadithe gesagt, wir beziehen das in Bezug auf das Wissen allgemein. Schmück dich nicht mit Aussagen von Gelehrten oder von Büchern, die du gelesen hast oder Gelehrten, bei denen du gelernt hast. Schmück dich nicht damit, sondern versuch dich aufrichtig zu verhalten und versuch zu zeigen, was du wirklich weißt, und das zeigst du in allererster Linie Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte eben, schmückt die Hadithe mit euch selbst. Gemeint ist, wenn du einen guten islamischen Charakter an den Tag legst, die Leute mögen den Islam. Das ist damit gemeint. Der Islam an sich ist schön, Alhamdulillah. Braucht niemand, der ihn schöner macht. Aber wenn du nicht ein schönes Vorbild bist, dann die Leute denken, der Islam ist nichts Besonderes. Und das ist, was er hier damit sagen will. Rahimahullah ta'ala. Liebe Geschwister, zu den Weisheiten, die überliefert worden sind, gehören folgende. Das gehört zur Weisheit, wenn man redet und Da'wah macht. Und der erste Punkt, ich hoffe, dass ich den nicht schon heute widerspreche. Und zwar, der Zuhörer hat früher genug als der Redner. Der Zuhörer hat früher genug als der Redner. Im Deutschen sagt man nicht genug, also in Umgangssprache gibt es ein anderes Wort, aber ja, hat früher die Punkt, Punkt, Punkt voll, sagt man im Deutschen. Ne? Aber das ist meistens so. Ihr als Zuhörer, ihr könnt euch nicht so lange konzentrieren. Der Redner, der kann stundenlang reden, und glaubt mir, wir können mit Sicherheit stundenlang zusammen reden, aber irgendwann mal ist das Maß voll. Heute haben wir es begrenzt auf die Zeit zwischen Maghrib und Isha ungefähr, deswegen ich hoffe, ihr habt genug Geduld dafür, sonst könnt ihr mir gerne nachher sagen, dass ich mal auch mein Maß überschritten habe. Das zweite ist, liebe Geschwister, was auch sehr wichtig ist für die Da'wah, auch eine Weisheit, dass das Herz ist wie ein Behälter, und das, was du in das Herz reinfüllst, das wird nachher in die Tat umgesetzt. Ja? Ihr kennt manchmal das Beispiel, man sitzt vor dem Computer und der macht irgendwie nicht das, was man will eigentlich. Der macht irgendwas anderes. Und die Wahrheit ist, dass der Computer kann nicht mehr machen als das, was man ihm eigentlich beigebracht hat. Mehr kann er nicht machen. Den Müll, den manche Programmierer programmieren, das ist das, was du rauskriegst. Und wenn sie was Gutes machen, dann kriegst du was Gutes drauf. Das ist einfach so. Wenn er einen Fehler eingebaut hat, nicht berücksichtigt hat bei seinen Tests durchlaufen oder so, dann kriegt der Endbenutzer das eben zu sehen. Und deswegen wundert es mich, wie kann es sein, dass ein Muslim ein reines Herz bewahren will und seine Religion ausleben will und darauf achten will, was in sein Herz reinkommt, aber er hat zu Hause einen Fernseher. Wie soll das funktionieren? Jeder von uns, wir brauchen ja nicht uns irgendwie was vorzumachen, jeder von uns weiß, dass die Fernsehsender, die heutzutage ausgestrahlt werden übers Kabel oder über Satellit, ja, die Sender nicht 99%, sondern 99,999 und geht so weiter, der Sachen, die ausgestrahlt werden, liebe Geschwister, sie füllen das Herz bestimmt nicht mit Weisheit oder Wissen oder Gottesfurcht oder Iman, sondern eigentlich entleeren sie das Herz von solchen Dingen und füllen sie mit Dreck, auf Deutsch gesagt. Das kann man nicht besser und freundlicher ausdrücken als das. Und deswegen, liebe Geschwister, und noch unverschämter ist es, wenn jemand die Frechheit besitzt, sein eigenes Kind vor solch ein Gerät zu setzen und ihm sagen, jetzt kannst du Fernsehen gucken und weiß nicht was. Sogar die Kindersendungen, die heutzutage ausgestrahlt werden, beinhalten so viele Sachen im Hintergrund, das kann man nicht mit einem gesunden Herzen anschauen. Da muss man, das Herz muss nachher befleckt werden. Könnt euch vorstellen, die Musik, die kommt, die Moral, die gepredigt wird, die Bilder, die gezeigt werden, auch wenn es gezeichnete Sachen sind, aber was gezeichnet wird, die Ausdrücke, die verwendet werden, der Umgang, den die Leute haben und so weiter und so fort, das sind Dinge, liebe Geschwister. Ich frage mich, wie kann man als Muslim Allah subhanahu wa ta'ala so undankbar sein, dass er dir ein Kind schenkt, und das Kind ist ein Wunder, jeder weiß, dass ein Kind, wie das heranwächst und so im Mutterleib, ist es eine Mu'jiza an sich, ja, dass man dieses Kind dann nimmt und sagt, danke Allah, jetzt dafür mache ich das, lege ich das hier vor die Glotze und lasse ihn den Fernseher, mein Kind, eigenes Kind erziehen. Man kann fast, also die Leute bringen einen dazu wirklich, dass man sagt, möge Allah dass die solchen Leuten keine Kinder geben. Wirklich, so bringen sie einen dazu, das zu sagen. Wir sagen, möge Allah sie recht leiten und die Kinder retten vor dem, was man ihnen da bietet. Ja. Auch, also damit wir uns nicht falsch verstehen, auch Frauen, für die Frauen gilt genau das Gleiche. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, das dürfen Frauen auch nicht mehr sehen. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, dürfen Frauen auch nicht sehen. Ja? Ich möchte keine Werbung machen für bestimmte Sendungen, die Leute teilweise anschauen und die im Umlauf sind, aber das dürfen Frauen genauso sehen wie Männer. Zur Weisheit gehört es, liebe Geschwister, bei der Da'wah auch viel zu schweigen. Denn vielleicht machen von manchen Geschwister von euch auch Infostände. Ich weiß nicht, gibt es das hier auch in der Stadt? Noch nicht?
Gibt es eins, aber nicht von uns jetzt, sondern einem anderen Bruder.
Ja. Möge Allah euch die Kraft geben, dass ihr das auf die Beine stellt. Und da ist auch sehr wichtig, dass man den Leuten mal zuhört, damit man herausfindet, dieser Nicht-Muslim, der vor einem ist, was hat er eigentlich für eine Einstellung, eine Lebensanschauung und so weiter. Und man weiß, wie man mit ihm überhaupt umgeht, was man ihm sagt. Und da gilt es eben, Weisheit bedeutet eben auch mehr zu schweigen, als zu reden. Und was auch beliefert wird an Weisheiten, das habe ich schon angeschnitten, den ich gesagt habe, lerne, um danach zu handeln und nicht, um darüber zu reden. Denn dann wird der Glanz an anderen zu sehen sein. Stell dir vor, du lernst, du machst aber nichts, dann du bist matt. Dann lernst du es aber anderen Leuten und sie glänzen, weil sie handeln danach. Und das wäre, glaube ich, nicht so schön, wenn man da, wenn andere Leute mehr profitieren als. Aber das kann natürlich sein, das kann sehr, sehr wohl sein, dass man Sachen lehrt und jemand was viel besser umsetzt als man selbst. Ebenso, liebe Geschwister, der dritte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist, dass man sich um seine eigenen Angehörigen kümmert, das heißt die Familie und für die man aufkommen muss, und dass man Halal zu sich nimmt. Und das gehört natürlich dazu. Wenn du verantwortlich bist für deine Familie, bist du auch verantwortlich dafür, dass sie Halal zu sich nehmen. Hat man Familienangehörige, hat man Kinder, für die man verantwortlich ist, eine Ehefrau und Eltern vielleicht sogar, dann, und das sind auch noch Leute, für die keiner sorgt, außer man selbst, dann sagen manche Gelehrte, ist es makruh, dass man auf Kosten des Erwerbens von Wissen die eigenen Leute, die eigenen Verwandten, die eigenen Kinder außer Acht lässt. Das heißt, sie im Stich lässt oder ihnen nicht die Versorgung bietet, die sie eigentlich bekommen müssten. Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, berichtet in seinem Isnad bis eine Person namens Wahb ibn Jabir. Er sagte folgendes. Ein Maula von Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ist ein Sahabi, radiallahu anhu. Und ein Maula, liebe Geschwister, ist eine Person, dieser Name wird verwendet in verschiedenen Zusammenhängen. Wird verwendet entweder, also sehr oft wird verwendet in Bezug auf eine Person, die von einer anderen Person freigelassen worden ist. Das heißt, es war ein Sklave und die hat dann jemand, der hat jemand freigelassen. Er hat ihn entweder gekauft und freigelassen oder gehörte ihm, hat ihn freigelassen. Dann ist das dein Maula. Dann ist diese freigelassene Person, der Sklave, ist dein Maula. Und umgekehrt genauso. Der ihn freigelassen hat, ist auch wiederum der Maula der Person. Da muss man nur aufpassen, ist ein bisschen widersprüchlich, aber ist der Fall. Ein Maula von Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, sagte zu ihm, als dieser in Jerusalem war, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nach Jerusalem bringen, ich will diesen Monat in Jerusalem verbringen. Offensichtlich, um bei diesem Sahabi Wissen zu erlangen, bei ihm zu sein. Daraufhin sagt er zu ihm, hast du deiner Familie für diesen Monat Versorgung hinterlassen? Er sagte nein. Daraufhin sagte Abdullah radiallahu anhu, dann kehre zu deiner Familie zurück und dann hinterlasse für sie etwas, wovon sie sich ernähren können, denn ich habe den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hören: Es reicht schon an Sünde, dass man sich nicht um die kümmert, die man versorgen muss. Es reicht schon an Sünde, dass man sich nicht um die kümmert, die man versorgen muss. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, eine interessante Angelegenheit, nebenbei erwähnt, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die waren unterschiedlich. Manche von ihnen haben sich hingesetzt und einfach Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, teilweise im laufenden Band, weil sie so viel auswendig konnten, wie zum Beispiel Abu Huraira radiallahu anhu.